als Volker damals die Liste mit den Predigtthemen rumgeschickt hat, die zu vergeben sind, dachte ich, oh weh, da kommt eine Themenreihe über Gebet. Ich muss sagen, ich fühle mich oft nicht so wie der Beter. Eher so, wie Rudi in der ersten Predigt gesagt hat, immer so mit latent schlechtem Gewissen. Bete ich oft genug? Bete ich lange genug? Bete ich richtig genug? Und dann habe ich das Thema von heute gelesen und dachte ich, das ist meins. Gebet zwischen Glaube und Zweifel. Und Günther wird uns jetzt den Predigttext vorlesen.
Ich lese aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn, Jesus, sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn herbeigebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich es bei euch sein? Wie lange soll ich es ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten.
Danke. Ein Streitgespräch und mittendrin die Jünger. Ich kann mir vorstellen, dass man das nicht nur von Weitem schon sah, sondern von Weitem auch hörte. Denn es war wahrscheinlich nicht so wie bei uns in unserer heutigen Kultur, dass man da vielleicht nett Argumente austauscht, sich mit dem anderen unterhielt, sondern eher so ein temperamentvolles Reden mit Händen und immer lauter werden. Und mitten in der heiß diskutierenden Menschenmenge stehen die Jünger. Als Jesus dazukommt, fragt er, was los sei. Und der Vater sagt, mein Sohn hat einen sprachlosen Geist. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austreiben sollten, aber sie konnten es nicht. Zack. Ich wäre wahrscheinlich spätestens als Jünger in diesem Moment rot angelaufen. Alle zeigten mit dem Finger auf sie, zumindest in Gedanken. Sie hatten versagt. Sie haben es nicht geschafft. Sie hatten dieser Krankheit, diesem Geist anscheinend nichts entgegenzusetzen. Und dann sagt Jesus auch noch, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lang soll ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Es fühlte sich in dem Moment für die Jünger wahrscheinlich an wie eine Ohrfeige. In dem Text steht nicht, dass die Jünger nicht gewollt hätten, dass sie den Vater mit dem kranken Sohn links liegen gelassen haben, sondern dass sie es nicht konnten. Sie hatten es versucht, aber egal, was sie getan haben oder wie sie es getan haben, sie waren nicht fähig, diesen Geist auszutreiben. Das Ganze endet dann in der Anklage: Ich habe sie gebeten, aber sie konnten es nicht. Sie waren nicht fähig, ihn zu heilen. Später, als die Jünger mit Jesus alleine waren, haben sie noch einmal nachgefragt: Was haben wir falsch gemacht? Warum konnten wir das nicht? Jesus erklärte: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Gebet. Beten ist Reden mit Gott, im Gespräch mit ihm sein und es eben nicht aus eigener Kraft machen, aus sich selbst heraus versuchen. Wie oft stehe ich vor dieser Herausforderung? Ich kann vor einem vollen Arbeitstag beten, dass mir Gott die Kraft gibt, wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es auch alleine hinbekomme. Vielleicht merke ich, dass der Tag ziemlich stressig ist. Aber im Hinterkopf habe ich, wenn ich mich richtig reinhänge, dann schaffe ich schon was. Wir können in der Gemeinde dafür beten, dass die Kinderbibelwoche super funktioniert. Wenn man drauf sieht, dass man 15 Anmeldungen schon in der Tasche hat, das Thema gut vorbereitet ist, genügend Mitarbeiter da sind. Oft genug fühlt es sich dann für mich so an wie ein Alibi-Gebet. Wir sind doch Christen. Es wird doch von uns erwartet, dass wir dafür auch noch beten. Und eigentlich ist man sich sicher, dass es von alleine wieder wird, dass man es selbst schafft. Oder ich bete für Dinge, die ich mit dem Kopf begreifen kann, wo es mir auch möglich scheint, dass sie so geschehen können. Also bei Krankheiten. Es macht mir nichts aus, für jemanden zu beten, der gerade eine Erkältung hat oder einen gebrochenen Arm. Weil ich weiß, dass es Dinge sind, wo bekannt ist, wie die behandelt werden. Und dass sie nach ein paar Tagen bzw. 6 Wochen wieder vom Tisch sind. Aber das ist nicht das, wie sich Jesus Gebet, Reden mit Gott vorstellt. Da geht es nicht um ein Alibi-Gebet, sondern um ein echtes mit hineinnehmen. Die Situation vor Gott hinzulegen, ihm zuzutrauen, dass alles möglich ist. Aber genau dieses Alles ist möglich, ist oft so schwer vorzustellen. Bei diesem Alles ist möglich, schleichen sich eben auch Zweifel ein. Zweifel, das kommt laut Wikipedia von doppelt gespalten. Eine Unsicherheit, wenn es mehrere mögliche Annahmen gibt. Wie ist es möglich, wenn ich es mir nicht vorstellen kann? Wie sollte es funktionieren? Ist da der leiseste Hauch einer Chance, dass es klappt? 90-10? Oder doch eher nur 95-5? Denn wenn wir ehrlich sind, ist das doch der Knackpunkt. Wir beten für Sachen, die mit dem Verstand möglich scheinen. Die anderen lasse ich außen vor. Oder formuliere sie einfach in so eine allgemeine Bitte mit hinein. Statt "Bitte mach, dass der Krieg in Syrien aufhört", ein allgemeines "Bitte mach, dass es den Menschen auf der Welt besser geht." Aber Gottes Möglichkeiten gehen über unseren menschlichen Verstand hinaus. Wo wir einen Punkt sehen, das Ende, da schreibt Gott einen Doppelpunkt, einen neuen Anfang. Er kann mehr. Unser menschliches Denken ist in Bezug auf Gottes Möglichkeiten eher begrenzt. Das muss ich mir immer wieder vor Augen halten. Im Gegensatz zu den Jüngern kommt der Vater mit seinem Zweifel zu Jesus. Er hat zu Jesus gesagt: "Wenn du etwas kannst, wenn es dir möglich ist, dann erbarme dich und hilf uns." Er gesteht seine Hoffnungslosigkeit, seine Ratlosigkeit, sein Unvermögen ein. Er ist an einem Punkt angekommen, wo er nicht mehr weiter weiß. Und er scheint sich nicht mal sicher zu sein, ob Jesus derjenige ist, der ihm helfen kann. Aber genau das formuliert er. Ich weiß nicht, ob du kannst, aber wenn, dann hilf uns. Jesus heilt den Sohn nicht sofort. Er konfrontiert zuerst den Vater nochmal mit seiner eigenen Aussage. Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Was ist das für ein Satz? Was ist das für eine Aussage? Alles ist möglich. Kennt ihr das Tagebuch eines frommen Chaoten? Da wird in einer Geschichte berichtet, wie der fromme Chaot eines Nachts in seinem Büro sitzt und leise auf eine Büroklammer einredet, dass sie sich bewegen soll. Er hatte gelesen, dass wenn man ein bisschen Glauben hätte, einen Berg versetzen könnte. Und er dachte sich, für den Anfang reicht ja auch mal eine Büroklammer, um zu testen, wie groß sein Glaube ist. Ich weiß nicht, wie oft er es versucht hat. Auf alle Fälle hat er am Schluss diese Büroklammer so laut angeschrien, dass sie sich endlich bewegen soll, dass seine Frau davon aufgewacht ist und in der Tür stand. Ich denke, dass es die falsche Art und Weise ist, seinen Glauben auszuprobieren. Dass das schon der falsche Ansatz war, wenn man sich überlegt, wie groß muss mein Glaube eigentlich sein. Denn der Vater sagt hier, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, ob er diese beiden Sätze herausgeschrien hat oder eher ganz leise gestammelt hat. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber näher als in diesen beiden Sätzen können Glaube und Zweifel wohl kaum auseinanderliegen oder nebeneinander liegen. Glaube, das Wort, das im Griechischen für Glaube verwendet wird, könnte man auch mit Vertrauen übersetzen. Dann müsste es heißen, ich vertraue dir, hilf meinem Nichtvertrauen. Oder ich vertraue dir, hilf meinen Zweifeln. Also ist auch Vertrauen keine Wissensfrage, sondern eine Beziehungssache. Vertraust du mir? Was ist, wenn dir jemand auf der Straße diese Frage stellt? Wird es einen Unterschied für dich machen, wenn du die Person kennst? Was ist, wenn das dein bester Freund wäre? Wäre das irgendwas anders? Ich muss zugeben, für mich würde es einen Riesenunterschied machen. Ich gebe zu, dass ich nicht jedem vertrauen kann. Ich brauche dazu eine Beziehung. Ich vertraue dir, das hätte ich nicht sagen können, als ich meinen Mann Christian das erste Mal getroffen habe. Aber dann kamen die nächsten Treffen. Eine Beziehung ist gewachsen, der Alltag ist passiert und mein Vertrauen ist auch gewachsen. Vertrauen wird entwickelt durch Vergleichen. Wir überprüfen das, was wir hören, mit dem, was wir erleben. Auch wenn uns das manchmal nicht so klar ist, weil es eben nicht offensichtlich passiert. Aber im Unterbewusstsein ist es so ein ständiges Abgleichen. Was der andere sagt, mit dem, was er tut. Wie er sich vor anderen verhält und was er dort so sagt. Wir vergleichen, ob der andere zu seinen Versprechen steht, ob er einhält, was er sagt oder nicht. Ob er zu mir steht. Ob er das einhält, was er mir versprochen hat. Oder ob er einfach immer nur leichtfertig irgendwas dahin plappert. Wenn es dann soweit ist, sich dann nicht mehr dran erinnern kann. Nicht mehr dazu steht. Wenn es also Christian heute wäre, der mich fragt, ob ich ihm vertraue, würde ich sagen, ja klar, auf jeden Fall. Vertrauen zeigt sich vor allem in Krisensituationen. Denn in Krisen muss ich dann einen Vertrauensvorschuss geben. Ich muss mich auf den anderen verlassen können. Ich muss mich entscheiden, ob ich ihm vertraue oder nicht. Und je nachdem, wie der innere Abgleich im Alltag vorher ausgefallen ist, also in normalen Situationen, gibt es dann Personen, denen wir mehr vertrauen oder eben weniger. Je nachdem, wie wir den anderen schon vorher erlebt haben, ist dann das Gefühl da, das entweder sagt, ja, dieser Mensch ist vertrauenswürdig. Oder eben, na, ich weiß nicht so recht, du kannst mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist. Das passiert, wenn wir Beziehungen eingehen, ständig. Und wenn wir zu oft merken, dass unser Vertrauen enttäuscht wird, schwindet unser Vertrauen in den anderen. Und je nachdem, wie groß und wie oft diese Enttäuschungen sind, dieses Nicht-Vertrauen-Können, desto schwerer fällt es uns, das nächste Mal uns wieder auf die andere Person einzulassen. Ich vertraue dir. Hilf meinem Nicht-Vertrauen. Ich bewundere hier den Vater, der sich so vor Jesus zeigt, ganz offen, ganz verletzlich. Ich vertraue dir. Hilf mir, wo ich das noch nicht so kann. Wo ich dir noch nicht vertrauen kann, dass du meinen Sohn heilst, da schenke mir die Hoffnung, die Zuversicht. Ja, ich bin gerade am Zweifeln, ob du das wirklich kannst. Aber schenke mir die Zuversicht, denn ich will darauf vertrauen. Diese innere Zerrissenheit, die kenne ich von mir selbst. Ja, Gott, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du die ganze Welt erschaffen hast. Diese ganze Schönheit da draußen, wo ich immer wieder einen Moment innehalten muss und mit offenem Mund dastehe, staune. Ich glaube, dass du, Gott, groß bist. Groß genug, um Menschen zu heilen, um Wunder zu tun. Diese Momente, die sich so anfühlen, als würde man innerlich platzen, weil man Gott alles zutraut. Voller Zuversicht, voller Gottvertrauen. Und dann sieht man im nächsten Moment auf die Welt, wie sie ist. Zu merken, dass alles nicht funktioniert. Wo Menschen nicht geheilt werden. Wo Kriege geschehen. Und man fassungslos dasteht. Und innerlich dann immer mehr der Zweifel hochkommt. Das Nichtvertrauen. Ist Gott da? Ist er für mich da? Kümmert es ihn, wie es mir geht? Wir leben in einer Welt, in der wir immer wieder zwischen diesen beiden Polen hin und her gerissen sind. Diesem Gott, ich vertraue dir, und den Zweifeln. Das ist also nichts Schlimmes. Wir leben noch jetzt in dieser Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt ist Jesus Christus auferstanden und hat den Tod besiegt, hat ihm die Macht genommen, aber eben auch diesem noch nicht. Wir leben noch nicht in der neuen Welt. Der neuen Welt, von der es heißt, dass es keinen Tod mehr geben wird. Keine Tränen, keinen Schmerz. Das heißt, wir wissen, dass wir nicht mehr verzweifeln müssen. Aber wir spüren, dass es manchmal zum Verzweifeln ist. Ich denke, das ist ein bisschen so der Unterschied zwischen Kopf und Herz. Der Kopf, der vielleicht schon viel eher eine Antwort hat, der unzählige Bibelverse zitieren kann, der aus Bibelstunden und Teenkreisen weiß, was in der Situation jetzt die richtigen Antworten sind. Und das Herz, das die Beziehung braucht, dem Kopf Antworten nicht genug sind, dem das Wissen allein nicht ausreicht. Denn es gibt keine Sicherheit, dass ich als Christ keinen Unfall haben werde, ich nicht krank werde, mir nicht wehgetan wird. Christsein ist keine Versicherung gegen Unglück, Krankheit, Schicksalsschläge. Ist keine Versicherung gegen Schwierigkeiten im persönlichen Miteinander. Und wenn wir da mittendrin stecken, dann sind das eben keine intellektuellen Fragen mehr. Da hilft es nicht mehr, allgemeine Fragen zu beantworten, wie warum lässt Gott das Leid in der Welt zu? Sondern da geht es plötzlich um mich persönlich. Da geht es ganz nah an mich ran, wenn mein eigenes Leben betroffen ist. Wenn ich selbst in der Krise stecke. Gott, wie kannst du zulassen, dass ich so leide? Dass mir so weh getan wird? Wenn ein anderer Mensch, den ich geliebt habe, plötzlich aus dem Leben gerissen wird? Wenn der Arzt mir eine Diagnose stellt und es mein Leben von dem einen auf den anderen Tag nicht mehr gibt. Wenn Lebensträume zerplatzen, Schmerzen zum Alltag gehören. wenn man alt geworden ist und der Partner, der immer so stark schien, immer schwächer wird, gebrechlicher, gepflegt werden muss. Dann steht das Vertrauen zu Gott auf der Probe, die Beziehung. Dann fangen die Zweifel an. Dann ist das nichts mehr, das ich vorher auf einem Blatt Papier geklärt haben kann. Nicht die Gewissheit anderer, die in irgendwelchen Büchern abgedruckt ist. Dann ist es kein intellektuelles Wissen mehr, kein kopfmäßiges Auseinandersetzen, sondern ein Selbst durchleben und selbst durchleiden müssen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue dir, hilf meinem Nichtvertrauen. Ich darf vor Gott auch so ehrlich werden wie dieser Vater. Ich darf Gott sagen, wo es mir schwerfällt, ihm zu vertrauen. Weshalb ich gerade Probleme habe, ihm zu glauben, dass er es gut mit mir meint. Das alles darf ich Gott fragen und sagen. Die Frage ist, welches Bild ich von Gott habe. Was mute ich Gott zu? Wie viel darf er hören? Gott ist groß genug. Er hält es aus. Er hält unseren Zweifel aus. Er hält aus, wenn wir ihn mal anschreien. Er hält aus, wenn wir stundenlang einfach da sitzen und heulen. Darf er hören, dass ich gerade so sauer auf ihn bin, dass ich am liebsten davonlaufen würde? Darf er hören, dass ich ihn gerade einfach nicht verstehe? Ja, das darf er. Und er wünscht es sich auch, weil wir trotzdem mit ihm im Gespräch geblieben sind. Nur eines hält unsere Beziehung nicht aus, wenn wir ihm das nicht erzählen. Wenn die Zweifel in uns immer größer werden, wir dann irgendwann einfach gar nicht mehr mit ihm reden. Wenn der Zweifel so groß ist, dass wir an der Beziehung zu Gott scheitern, dass wir verzweifeln. Vielleicht schaffen wir es noch nach außen eine Zeit lang, das Bild von einem Christen hochzuhalten, weil man die frommen Vokabeln kennt, die richtigen Antworten weiß, weil man weiß, was man sagen muss, dass die anderen nicht so schnell nachfragen. Aber innerlich ist man ganz weit weg von einer Beziehung zu Gott. Das letzte Mal ehrliche Gebet. Das letzte Mal ehrlich vor Gott stehen und ihm sagen, wie es innen drin wirklich aussieht. Das ist viel zu lange her. Unsere Fragen und Zweifel. Die Auseinandersetzung damit ist schwierig, anstrengend. Und die können richtig Angst machen. Nicht nur so ein bisschen, sondern die können richtig lebensbedrohlich wirken. Was ist, wenn alles, woran ich glaube, nicht mehr hält? Eine Bekannte hatte mir den Rat gegeben, diese Frage auch gleich nachzugehen und sie zu beantworten, weil sie sich sonst immer weiter auftürmen und man nicht mehr zur Ruhe kommt. Gott ist groß genug, dass er das aushält, dass wir zu ihm kommen und sagen, ich glaube, ich vertraue. Aber da gibt es noch diesen einen Punkt, der es mir schwer macht. Hilf mir doch dabei. Dieses Beten, dieses Reden mit Gott ist wichtig. Wir glauben nicht als Christen an einen Gott, der weit weg ist, der sich nicht um uns kümmert. In Jesus Christus ist er auf die Welt gekommen und hat gezeigt, dass er vertrauenswürdig ist. Er hat Verheißungen und seine Versprechen erfüllt. Und er hat gezeigt, dass er nicht emotionslos ist, dass ihn der Zustand dieser Welt nicht kalt lässt, sondern dass er mitempfindet und mitleidet. Jesus hat geheult, als er auf die Stadt Jerusalem geschaut hat und das Elend der Menschen dort gesehen hat. In der Bibel heißt es ganz oft, dass sich das Innere in ihm umgedreht hat, dass er so mitgelitten hat, dass es ihm an die Nieren ging. Und dann hat er es selbst erfahren, am eigenen Leib, als er am Kreuz gelitten hat, wie es heißt oder was es heißt, ganz unten zu sein und sich von Gott im wahrsten Sinne des Wortes verlassen zu fühlen. Als er am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese innere Qual, dieses sich absolut verlassen zu fühlen, Jesus kann das nachvollziehen und nachempfinden. Und deshalb reagiert er in der Geschichte auch nicht sauer auf den Vater, als der kommt und ganz ehrlich sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue, hilf mir, wo ich das noch nicht so kann. Da geht Jesus auf ihn ein und holt ihn ab, da, wo er steht. Und das macht er auch mit uns. Gott weiß, dass wir in unserem Leben auch mit Zweifeln kämpfen müssen. Und das ist auch nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass wir auch in diesen Zweifeln mit ihm im Gespräch bleiben. Ihm offen sagen, wo wir gerade stehen, was uns zu schaffen macht. Dass wir ihm sagen, ich will an dir dranbleiben. Ich will im Gespräch mit dir sein. Ich will, trotz meinen Zweifeln, trotz allem. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.